Rede des Monats. Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat Juni 2013 publizierte Rede wurde von Professor Dr. Dieter Mertens zum Thema Pädagogik, Politik und Kirchenreform im deutschen Humanismus am 9. Oktober 1982 auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg über Humanismus am Oberrhein, politische Pädagogik zwischen spätmittelalterlichen Reformen und Reformation im Haus der Katholischen Akademie in Freiburg im Breisgau gehalten. Auf der Tagung sprach neben Professor Dr. Dieter Mertens aus Freiburg, der den Eröffnungsvortrag hielt, Dr. Peter Ochsenbein aus St. Gallen über politische Publizistik reichsdeutscher Humanisten am Oberrhein, Professor Dr. Walter Blank aus Freiburg über Sebastian Brandt, das Narrenschiff, Reform als Bestseller-Thematik und Dr. Beat von Scarpatetti aus Basel über Beatus Renanus, ein einsamer Erasmianer zwischen Liberalität und Integralismus. Die Akademietagung verfolgte das Ziel, so heißt es im Tagungsprogramm, Zitat, einen Beitrag zu leisten zur Auseinandersetzung mit einer Epoche, die dem bis heute immer wieder zur geistigen und gesellschaftlichen Erneuerung bemühten Begriff des Humanismus eine ganz bestimmte Bedeutung gegeben hat. Zitat Ende. Im Rahmen der Tagung fand auch eine Exkursion in die Humanistenbibliothek nach Schlettstadt-Sellestar statt. Diese im Jahr 1452 gegründete und durch kostbare Schenkungen bereicherte Pfarr- und Lateinschulbibliothek umfasst neben Handschriften und Inkunabeln insbesondere humanistische Literatur, darunter die Privatbibliothek des Beatus Renanus 1485 bis 1547. Der bedeutende Humanist und Philologe stammte aus Schlettstadt und war Eleve der dortigen Lateinschule, die 1441 gegründet wurde und in der von Beginn an modernes humanistisches Denken im Mittelpunkt stand und eine Generation elsässischer Humanisten prägte. Seine umfangreiche Privatbibliothek, die er an seinen Studien- und Wirkungsorten Straßburg, Basel und Paris zusammengetragen hatte, vermachte Beatus Renanus seiner Heimatstadt Schlettstadt, wodurch verhindert wurde, dass sie nach seinem Tod zerstreut wurde. Als Teil der Bibliothek der Schlettstadter Lateinschule gehörte sie zu den ganz seltenen, vollständig überlieferten Humanistenbibliotheken und wurde im Jahr 2011 Bibliothek in das UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Die Humanistenbibliothek Schlettstadt ist 2012-2013 Partner der trinationalen Ausstellung Humanistisches Erbe am Oberrhein mit dem Beitrag Matthias Schürer aus Schlettstadt, Drucker des 16. Jahrhunderts und Bürger der Gelehrtenrepublik. Diese Ausstellung schließt an den Freiburger Beitrag zum Thema Oberrheinischer Humanismus und Geographie, Martin Walzemüller und die Entdeckung der neuen Welt an, in deren Rahmen im Museum für Stadtgeschichte Freiburg vor allem kostbare Inkunabeln und Frühdrucke der Universitätsbibliothek Freiburg präsentiert wurden. Die in der Ausstellung präsentierten Objekte stehen darüber hinaus als Digitalisate ab sofort weltweit zur Verfügung.
Meine Damen und Herren, Pädagogik, Politik und Kirchenreform im deutschen Humanismus soll mein Thema lauten und ich möchte es in zwei Abschnitten behandeln. Zunächst allgemeinere Grundzüge zwecks Einordnung des Humanismus in den größeren Zusammenhang vorstellen und dann spezieller auf die im Thema angegebenen Problemkreise des deutschen und oberrheinischen Humanismus zu sprechen kommen, sodass der Zusammenhang dieser drei Begriffe Pädagogik, Politik und Kirchenreform und auch das Unterthema des gesamten Tagungsthemas politische Pädagogik zwischen spätmittelalterlichen Reformen und Reformation vielleicht schrittweise deutlich wird. Es war sicher, wenn ich das so sagen darf, eine didaktisch geschickte Eröffnung dieser Akademietagung, die Teilnehmer vor allen Vorträgen zuerst in die Schlettstädter Humanistenbibliothek zu laden. Denn indem man sich an einen bestimmten Ort begibt, um Bücher zu betrachten, deren Sammlung mit den Namen bestimmter Personen eines bestimmten Zeitabschnittes verbunden ist, kann man am eigenen Leib erfahren, dass diese Tagung nicht der Erörterung eines von den historischen Dimensionen Zeit, Raum und Personen abstrahierenden systematischen Begriffes dient, sondern der Auseinandersetzung mit der Leistung eines konkreten geschichtlichen Zeitabschnittes, für dessen Unverwechselbarkeit nicht zuletzt die Personen Ludwig Dringenberg, Jakob Wimpfling, Beatus Renanus, der Ort Flettstadt und das Buch, vor allem das gedruckte Buch, einstehen können. Der Begriff Humanismus ist zwar erst neueren Datums, 1808 geprägt im Streit der Erziehungstheoretiker um philanthropische Realschule hier und neuhumanistisches Gymnasium dort. Die erstere erziehe zum Animalismus, die letztere zum Humanismus. Indem aber die Vertreter der Studia Humanitatis des 14. bis 16. Jahrhunderts als Kampfgenossen der Neuhumanisten des 19. Jahrhunderts aufgeboten wurden, erhielt der theoretische Begriff zugleich einen historischen Bezug, der durch das Buch Georg Vogts Die Wiederbelebung des klassischen Altertums oder Das erste Jahrhundert des Humanismus 1860 dauerhaft wurde. Man muss jedoch, um den Begriff des Humanismus als historischen gelten zu lassen, die neuhumanistische Frontstellung gegen die Realien aufgeben. Denn gerade aufgrund der philologischen und sachkritischen Beschäftigung, etwa mit Theophrast, Dioskurides, Plinius und so weiter, entwickeln sich Botanik, Zoologie und Mineralogie zu eigenen Wissenschaften, um von den mathematisch-astronomischen Interessen der Humanisten ganz zu schweigen. Georg Vogts Buch bedeutet einen Vorschlag, den Humanismus zu definieren, die Wiederbelebung des klassischen Altertums seit dem Ausgang des 14. Jahrhunderts. Doch das klassische Altertum, wie wir es im Gefolge des Neuhumanismus aus den Lektürekanones des Latein- und Griechischunterrichtes kennen, ist erst das späte Produkt einer einengenden Normierung. Die nachklassische, späte Antike, von den Lateinern, also zum Beispiel Lucan, Quintilian, Gellius, Claudian, ist damals noch nicht abgetrennt. Der griechische und lateinische Bibeltext etwa, die Kirchenväter Hieronymus, Augustinus, Lactanz, sind zentrale Gegenstände der Beschäftigung für die Humanisten. Die christliche Spätantike, also die säkulare Leistung der Kirchenväter, heidnisch-antike Bildung und Christentum zu verschmelzen, bildet für die allermeisten Humanisten nachgerade einen Führer und zugleich einen Rechtfertigungsgrund für die Beschäftigung mit der nichtchristlichen Antike. Wenn man also den Begriff klassisch als unzutreffend streicht und allein noch von der Wiederbelebung des Altertums spricht, dann verschwimmt freilich die Grenzziehung zum Mittelalter, auf der doch die Humanisten bekanntlich so energisch insistierten, dass sie überhaupt erst den Mittelalterbegriff schufen. Denn auch das ganze Mittelalter lebt ja von der Antike. Man kann förmlich eine vielfältige Abfolge, eine ganze Kette von antiken Rezeptionen im Mittelalter feststellen. Rechnet man die Tatsache, dass die Germanen schon vor dem Übertritt Chlodwigs zum Christentum mehrere Jahrhunderte mit der antik und christlich geprägten Reichsbevölkerung zusammenlebten, einmal gar nicht mit ein, so muss man doch die fundamentale Tatsache hervorheben, dass die Bekehrung und Belehrung der Germanen anhand der lateinischen Bibel und der lateinischen Kirchenväter eine weitreichende Romanisierung bedeutete, die den Grund legte für weitere antike Rezeptionen. Begriffe und Vorstellungen des römischen Rechts beeinflussten nicht erst die lateinischen Aufzeichnungen der germanischen Volksrechte, sondern auch die Sprache der Bibel, wo sie im Pentateuch vom Gesetz oder in den Büchern der Könige von der Herrschaft handelt. Sie beeinflussten ferner das Kirchenrecht bis ins 8., 9. Jahrhundert. Es ist zudem an die karolingische Renaissance zu erinnern, der wir überhaupt die Erhaltung der meisten antiken Texte zu verdanken haben. Ferner ist an das System der sieben freien Künste, an die Wirkung des Boetius zu denken, sodann an die Rezeption des justinianischen Rechts, besonders im klassischen Kirchenrecht, an die Renaissance des 12. Jahrhunderts, an die Aristoteles-Rezeption. Eine Kette also von Einlagerungen und Verschmelzungen antiken Text und Gedankengutes. Wodurch unterscheidet sich dann der Humanismus von diesen mittelalterlichen Rezeptionen? Der wesentliche Unterschied besteht im Verhältnis zur Sprache. Der Humanista, dieser Begriff ist eine Parallelbildung des 14. Jahrhunderts zu Artista, Jurista, Legista, Kanonista. Der Humanista ist zunächst der Lehrer der sprachlichen Fächer, Grammatik, Rhetorik und Poetik. Er ist auch der Mann der Kanzleipraxis, der Briefe, Urkunden und Reden stilisiert. Seine Verwendung der Sprache zielt auf pädagogische und politische Wirksamkeit. An den italienischen Universitäten war die Ausbildung in den sprachlichen Fächern bei Weitem nicht so wie in den nördlichen Universitäten, von Orléans abgesehen, auf die logisch-dialektischen Bedürfnisse der scholastischen Philosophie und Theologie oder gar auf die Herausarbeitung einer universellen, spekulativen, über allen konkreten Sprachen stehenden Grammatik zugeschnitten worden, und deshalb konnten die italienischen Humanisten unmittelbar an die nicht-scholastischen, rhetorischen und poetischen Traditionen des 12. und 13. Jahrhunderts anknüpfen, die sich etwa an den Mustersammlungen der Ars Dictaminis oder an der unmittelbaren Lektüre der antiken Autoren orientierte. Die Situation im Norden dagegen beleuchtet ein um 1300 schreibender elsässischer Dominikaner, der es nämlich als einen Fortschritt des vergangenen 13. Jahrhunderts preist, dass sich die Studenten nicht mehr an den Autoren und durch eigenes Versedichten schulen, sondern die versifizierte Grammatik des Alexander von Villedieu, die um 1200 verfasst ist, zur Verfügung hatten. Die Humanisten aber haben für nichts so einmütig gekämpft wie für die Zurückdrängung des Alexander aus dem Sprachunterricht und für die unmittelbare Lektüre der antiken Autoren und die eigene Schulung an diesen. Auf diese Weise rücken die sogenannte Renaissance des 12. Jahrhunderts und der Humanismus enger zusammen, als man aufgrund des zeitlichen Abstandes vermuten sollte. Und tatsächlich haben die Humanisten moralphilosophische und poetische Werke des 12. Jahrhunderts zum Druck gebracht. Das berühmteste ist das Epos Ligurinus des Gunther von Peiris, also aus dem Vogesenkloster Peiris, eine im Stil Lucans und Vergils gedichtete Beschreibung der oberitalienischen Kriege Barbarossas, dass die deutschen Humanisten seit Konrad Zeltis nicht nur aus patriotischen Motiven zur Schullektüre erhoben, sondern auch aus sprachlichen Gründen durchaus gelten ließen. Dennoch unterscheiden sich die Humanisten nicht nur von der Scholastik, sondern auch von der Renaissance des 12. Jahrhunderts. Paradoxerweise hat eben die Scholastik, allerdings mit einer anderen Leistung als der Sprachlogik, diesen Unterschied fundiert. Indem die Scholastik natürliche Erkenntnis und Offenbarung methodisch scharf unterscheidet und zugleich beide Bereiche als Teile einer gestuften Ordnung aneinanderfügt, ermöglicht sie ein systematisch anderes Verhältnis zu den Quellen natürlicher Erkenntnis und damit auch zur nichtchristlichen antiken Literatur, ein anderes Verhältnis, als es in der ambivalenten oder wie in des Augustinus De Doctrina Christiana besorgt befangenen Patristik möglich gewesen war. Die Heiden gelten nicht länger als die nur unrechtmäßigen Besitzer, wie Augustinus sagt, einiger mit dem christlichen Glauben vereinbarer Wahrheiten, ethischer Regeln und der christlichen Verkündigung dienlichen Künste, sondern sie sind nun rechtmäßige und unentbehrliche Lehrer eines breiten Fundaments des natürlichen Wissens. Walter Ullmann hat darum zu Recht gemeint, der Humanismus sei lediglich ein Epiphänomen dieses in der Scholastik neu bestimmten Verhältnisses von natürlichem Wissen und Offenbarung. Doch die Humanisten handeln folgenreicher. Wie die Scholastik sich instand gesetzt hatte, Dialektik und Metaphysik zum Paradigma, zur interpretativen Matrix der anderen Wissenschaften zu erheben, so sieht sich der Humanismus aufgrund derselben Neubestimmung in den Stand gesetzt, die antike Literatur und Sprache zum Paradigma zu erheben. Dass es sich wirklich um einen Paradigmawechsel handelt und nicht nur um ein letztlich unerhebliches Epiphänomen, zeigt sich daran, dass der Humanismus nicht auf sein propädeutisches Herkunftsfeld, Sprachunterricht und Moralphilosophie, beschränkt bleibt, sondern in allen auch in den praktischen Wissenschaften bis hin zur Militärwissenschaft, Veränderungen bewirkt, ein Prozess, der allerdings zum Teil erst im 17. und 18. Jahrhundert zum Abschluss kommt. Aber die philologische Beschäftigung mit den antiken Texten ist der Ausgangspunkt dieser Veränderungen. In den von den Referaten dieser Tagung abgesteckten Zeitraum ist dieser Prozess noch nicht so weit fortgeschritten. Aber wir haben es immerhin mit dem humanistischen Theologen Wimpfeling und dem humanistischen Juristen Brandt zu tun. Und in der Mainzer Kartause sitzt schon absprungbereit Otto Brunfels, um hier am Oberrhein als humanistischer Lehrer, Editor, Übersetzer antiker Texte schließlich der erste Botaniker zu werden. Der Kern des Humanismus ist, wie gesagt, das auf die Moralphilosophie ausgerichtete Sprachstudium. Die sprachliche Bildung zielt auf den als Individuum und als Gemeinschaftswesen sittlich handelnden Menschen. Poesie und Rhetorik sollen zur Zustimmung zu sittlichen Normen führen. An diesem Maßstab messen die Humanisten Ausrichtung und Betrieb der übrigen Wissenschaften. An den systematischen und spekulativen Leistungen der Scholastik weitgehend desinteressiert, weil sie diese für ein sittlich-moralisch nicht mehr nützes Erkenntnisstreben halten, da es eben nur gelehrter, aber nicht besser mache, kommt es den Humanisten auf die Wirksamkeit, den Einfluss auf die Menschen an. Efficacitas, Wirksamkeit, wird so zu einem ihrer Leitbegriffe. Von hier aus erschließt sich der Zusammenhang der drei im Thema genannten Begriffe Pädagogik, Politik und Kirchenreform. Wirksam gemachte Ethik als Individualethik, also im mittelalterlichen System Ethica Monachica, und als politische Ethik, Ethica Politica, Ethik also des Zusammenlebens verstanden, diese wirksam vorgetragene Ethik bildet den Angelpunkt. Einige Implikationen dieses Sachverhaltes seien hier kurz angedeutet. Erstens, das Leitmodell vom Gemeinwesen wird von dem Paradigmawechsel erfasst. An die Stelle der aristotelischen Notgemeinschaft zur wechselseitigen Behebung natürlicher Schwäche tritt das ciceronianische Modell der vom Orator zwecks vernünftigem und sittlich-rechtlichem Handeln zusammengeführten und zusammengehaltenen Gemeinschaft. Dieser das Gemeinwesen durch seine Vernunft und Redekraft erhaltende Orator kehrt zum Beispiel bei Wimpfeling wieder im geistlichen Gewand des Konzionator, des Predigers, wie er ihn in Geiler von Kaisersberg verkörpert sieht. Eine ähnliche Schlüsselrolle fällt den Erziehern und Beratern der Fürsten zu, an deren Überzeugungskraft es liegt, dass ein Fürstentum gut regiert wird. Zweitens, die Pädagogik im breiteren Sinn und speziell die Kindererziehung gewinnen zentrales Interesse, weil sie die Einführung des jungen Menschen in die Gemeinschaft leisten. Pädagogik bedeutet geradezu den humanistischen Ansatz für eine Reform der weltlichen und kirchlichen Gemeinschaft. Sie will den allmählichen Neuaufbau von Gesellschaft und Kirche durch eine anders erzogene Führungsschicht erreichen. Nach humanistischer Ansicht hat die mittelalterliche Universität pädagogisch versagt. Nicht die Erkenntnis an sich, sondern die Vermittlung und der Vollzug der Wahrheit ist das die Humanisten bewegende Problem. Drittens, der Humanismus ist an der Praxis, also eben dem ethischen Handeln, der Interaktion orientiert. Das Bild des Wirklichkeits- und Menschenfernen, in sein Museum, seine Musenstube gebannten Pedanten, wie es der Famulus Wagner verkörpert, ist nicht typisch für den Humanismus des 15. und beginnenden 16. Jahrhunderts. Die Orientierung an der Praxis, die Einflussnahme über das wirksame Wort, hat eine eher unsystematische Lebendigkeit zur Folge, die aus der Perspektive der philosophischen Schulen eklektizistisch oder synkretistisch wirkt. Sie kommt vor allem in den literarischen Formen zum Ausdruck, die die Humanisten pflegen. Überzeugende Vermittler ethischer Normen sind für sie nicht mehr die dem universitären Vorlesungsbetrieb entstammenden Aristoteles-Kommentare oder die Questionenwerke, sondern die sprachlich-rhetorisch durchgeformten antiken Texte selbst oder die von den Humanisten selber neu gestalteten kommunikativen Literaturformen des Briefs, der Rede, des Dialogs oder der essayistischen Abhandlung. Und viertens ist schließlich auf den Unterschied des Humanismus zur Devotio Moderna zu verweisen. Die von den Niederlanden ausgehende Frömmigkeitsbewegung ist ja für allerhand Neues und Reformerisches verantwortlich gemacht worden, unter anderem als christliche Renaissance für den Humanismus nördlich der Alpen überhaupt. In der Tat scheinen manche Grundsätze der Devotio Moderna mit denen der Humanisten übereinzustimmen. Voran der Grundsatz des Retorquere Philosophiam ad mores, wie es bei Gerd Grote heißt, verbunden mit der Ablehnung der Disputation und mit der Betonung der wirksamen Ermahnung, der Begriff Efficax begegnet auch bei den Devoten oft. Auch ihre Tätigkeit als Erzieher von Schülern, sie unterrichteten nur selten selbst, aber richteten Konvikte ein, scheint dem pädagogischen Anliegen der Humanisten zu entsprechen. Doch der entscheidende Unterschied liegt wiederum im Verhältnis zum Wort und zur Sprache. Nimmt man die Imitatio Christi als authentischen Ausdruck der Spiritualität der Devotio Moderna, so begegnet man, besonders im ersten Buch der Imitatio, auf Schritt und Tritt dem Misstrauen in Rede und Wort. Schweigen ist besser als Reden, und wenn schon Reden, dann im Zwiegespräch oder in den erbaulichen Kollationes im kleinen Kreis. Der Humanist dagegen vertraut auf den Zusammenhang der bona verba und der boni mores, der nobilissima lingua und der optimi mores. Wirksam, auch öffentlich wirksam, ist die richtige und durchgeformte Rede, die, wenn sie sich an die Normen der Antike hält, den Menschen gleichsam natürlicherweise zum sittlichen Handeln anleitet. Auch der in den Lebensbeschreibungen der Fraterherren und Windesheimer Kanoniker beschriebene Typ des Devoten hat mit den Humanistentypen kaum etwas gemein. Der jeder öffentlichen Wirksamkeit abholde, im demütigen Gewand gesenkten Blickes durch die Straßen gehende, beim Anblick einer entblößten Wade im Gewissen beunruhigte, auch so etwas steht in den Viten, ganz in der kleinen Welt des Bruderhauses wurzelnde Fraterherr, hat mit den patrizischen Herren Pirkheimer und Peutinger oder mit dem genialischen Wanderpoeten gar nichts, aber auch mit den Priesterhumanisten, seien sie Universitätslehrer oder Prediger, kaum etwas gemein. Wo sich Devotio und Humanismus berühren, etwa an den Schulen in Münster, Deventer oder anfänglich in Schlettstadt, sind es nie die ganze Devotio oder der ausgeprägte Humanismus. Wenden wir uns nun nach diesen Grundzügen dem deutschen und näherhin dem oberrheinischen Humanismus zu, um hier noch einmal spezifischer den Zusammenhang von Pädagogik und Politik und jetzt auch deutlicher der Kirchenreform zu verfolgen. Die Blütezeit des deutschen Humanismus fällt in die Regierungszeit Maximilians I., der von 1493 bis 1519 regiert hat. Dieses Zusammenfallen hat teilweise mit dem Kaiser selber zu tun. Erstens ist bei Maximilians Regierungsantritt die qualitative und quantitative Entwicklung des Humanismus in Deutschland so weit fortgeschritten, dass er sich überall in qualifizierter Weise vernehmbar machen kann. Und zweitens verbündet sich Maximilian, vor allem über Konrad Zeltis, mit dem Humanismus und sucht ihn in seinen Dienst zu nehmen. Und drittens tritt mit der Reformation und Konfessionsbildung eine völlig neue Lage, gerade auch für den Humanismus ein, in der er seine Anliegen trotz zeitweiligen großen Einflusses nur noch in eingeschränkter Weise oder bevormundet wahren kann oder sich überhaupt transformiert. Der deutsche Humanismus der Aetas Maximilianaea lässt sich, will man eine Porträtgalerie einzelner Persönlichkeiten vermeiden, so reizvoll und anschaulich sie wäre, am ehesten nach seinen sozialen Tätigkeitsbereichen gliedern. Der Humanist ist ohne Institutionen der Bildung und des gesellschaftlichen Verkehrs, ohne geistige Tauschplätze nicht denkbar. Er ist auf die Stadt angewiesen. Diese muss nicht die große Stadt sein, wie Nürnberg oder Augsburg. Es müssen aber bestimmte Bedingungen vorhanden sein. Eine höhere gleich Lateinschule, wie in Schlettstadt, Pforzheim, Deventer oder etwas später im schlesischen Goldberg. Eine Universität, sei sie groß wie Erfurt oder vergleichsweise klein wie Freiburg oder Basel. Eine Residenz, sei sie geistlich oder weltlich, und am besten auch eine Druckerei. Häufig treffen mehrere Bedingungen zusammen. Köln, Wien und Leipzig sind Großstädte und Universitätsstädte, zudem Druckerstädte. Heidelberg und Wittenberg sind fürstliche Residenzen und Universitätsstädte. Augsburg, Nürnberg und Straßburg sind Großstädte ohne Universitäten, aber bedeutende Drucker- und Verlegerplätze. Basel ist Universitäts- und Verlagsstadt. Der Bischof spielt hier für den Humanismus eine geringe Rolle, eine geringere als die großen Klosterbibliotheken der Stadt etwa. Solche Kombinationen sind für den Humanismus allemal fruchtbarer, machen ihn vielseitiger und dauerhafter, als das Vorhandensein meist nur eines der Elemente bewirken könnte, wie in Speyer, Worms, Eichstätt oder Bamberg, den bischöflichen Residenzen oder den weltlichen wie Düsseldorf oder Innsbruck, das unter Maximilian ja auch keine echte Residenz war. Für den Oberrhein entsteht durch die geografische Nähe von Basel, Freiburg, Colmar, wo an St. Martin einige Kanoniker-Humanisten sind, Schlettstadt, Straßburg, Speyer und Heidelberg eine nochmalige Kumulation, die durch die Lage an dem Verkehrsweg zwischen Italien und den Niederlanden und die Anbindung an den wichtigen Buchplatz Lyon ein weiteres Mal aufgewertet wird, sodass das Oberrheintal insgesamt eines der bedeutendsten humanistischen Zentren bildet, das nicht nur etwa Tübingen in eine stille Randlage verweist, sondern auch mit Nürnberg, der heimlichen Hauptstadt des Reiches und Drehscheibe zwischen Ober- und Niederdeutschland, durchaus mithalten kann. Mit der Nennung solcher Orte sind zugleich Bindungen und Tätigkeitsfelder der Humanisten angedeutet. Schule, Universität, Rat und Hof. Also Institutionen der höheren Erziehung und der Politik. Denkt man für den Oberrhein nur um 100 Jahre zurück, so müsste man die städtische Lateinschule in Schlettstadt in Abzug bringen, ebenso die Universitäten Freiburg und Basel, die Druckereien ohnehin. Es gäbe keine Professoren als Münsterprediger in Basel und Straßburg, auch keinen ehemaligen Rechtsprofessor als Stadtschreiber in Straßburg. Es blieben allein die von den Domscholastern betreuten Scholaren Basels, Straßburgs und Speyers und die überwiegend von Klerikern aufgesuchte Universität Heidelberg. Der quantitative und qualitative Wandel einer Bildungslandschaft lässt sich so vielleicht andeuten. Worum geht es bei der humanistischen Reform des Unterrichts? Zunächst um die Zurückdrängung der Dialektik und des bloßen grammatischen Regelnlernens zugunsten der Lektüre der sogenannten guten Autoren und der eigenen Übung in Vers und Prosa. Man wird die heutigen Diskussionen über Schulformen und Lehrpläne im Hinterkopf eine solche Auswechslung der Schulbücher nicht für eine geringe Sache halten. Denn es soll vom Anfang des Lateinunterrichts an eine gelehrte Bildung grundgelegt werden, die nicht mehr nur einem anschließenden Theologiestudium dient, sondern zum Umgang mit den Bonae Literae führt, durch deren Studium man dagegen gefeit werden soll, auch wenn man nachher in die höheren Fakultäten Theologie, Jurisprudenz übertritt, ein lebensfremder Spezialist zu werden. Das Ziel ist der moralisch gefestigte, vielseitig gebildete und gewandte Mann der Praxis. Der Münsteraner Schulmeister Murmelius denkt dabei an die wirkliche Berufsausbildung von Ärzten, Schulmeistern, Juristen und Geistlichen. Maximilian I., der dem Konrad Zeltis sein Wiener Collegium Poetarum et Mathematicorum gründet, denkt bei diesen Poetae et Mathematici an seine künftigen Rerum Publicarum Moderatores, also an die Verwalter seiner erbländischen Ämter. Bei dem Elsässer Jakob Wimpfling kommen noch zusätzliche Motive hinein. Zu Beginn seiner Adolescentia, einem seit 1500 oft aufgelegten und weit verbreiteten Unterrichtsbuch warnt Wimpfeling die Lehrer, ihre Schüler mit Unnützem wie dem Problem der Universalien zu beschäftigen, anstatt eben mit solchen Studien, durch die Animarum Salus, Divinus Honor und Rei Publicae Gloria erworben würden. Letzteres hätte man nie als das Lernziel einer Dom- oder Klosterschule angegeben, Rei Publicae Gloria. So, dann fächert Wimpfling diese drei Lern- oder Erziehungsziele weiter auf, indem er vorstellt, was alles von der rechten Erziehung abhänge. Wachstum der christlichen Religion, Gottesdienst, Marienverehrung, Eifer für die Seelen, Recht und Gerechtigkeit, gerechte Gesetze und billige Urteile, Studium der freien Künste überhaupt und der Wissenschaften, Heilung körperlicher und seelischer Leiden, Verwaltung der Reiche, Fürstentümer und jedweder Territorien, Mehrung des gemeinen Nutzens, Stärkung der Städte, Ansehen des Klerus und der Orden, Reform der Kirche und Schutz des Papsttums, Stärke der Tugenden, Triumph des Friedens, Vertreibung des Krieges, Eintracht der christlichen Fürsten, Abwehr der Türken und der anderen Feinde des christlichen Glaubens, das Ziel des menschlichen Lebens und der Bestand des ganzen Weltbaues. Art und Umfang dieser Liste werden überraschen. Sie mag zunächst sogar wirr erscheinen, aber sie ordnet sich doch sofort, wenn man sie auf ihr Prinzip zurückführt, nämlich die Befähigung des sittlich-religiös Gefestigten, die öffentlichen Belange in allen Bereichen wahrzunehmen. Man sieht in dieser Liste die gesellschaftlich-politische Wirklichkeit gespiegelt, nicht abstrakte Erkenntnisziele vorgestellt, nämlich das Reich in seiner Gliederung der Territorien und Städte, die Kriege innerhalb und außerhalb des Reiches, das Türkenproblem und damit zusammenhängend die heilsgeschichtliche Funktion des Reiches als Schützer der Kirche und Garant des Fortbestehens der Welt, sodann die Verwaltung des frühmodernen Staates im Territorium und der Stadt eben durch die gebildeten Schicht, die Heranbildung eines an der Seelsorge orientierten Klerus, das heißt nicht eines Pfundenhäufenden, eines an der Gerechtigkeit und nicht am geldeinbringenden Rechtsverdrehen orientierten Juristenstandes, ferner eines entsprechenden Mediziner- und humanistischen Gelehrtenstandes und schließlich die Kirchenreform. Traditionelle und moderne Elemente mischen sich in dieser Liste. Einerseits die Idee des mittelalterlichen Reiches und die von den Konzilien in Konstanz und Basel unbewältigte Kirchenreform, andererseits die Vorstellung vom frühmodern verwalteten Staat. Man sieht sofort, dass Maximilian I. an einem solchen Programm das größte Interesse haben musste, findet sich doch bei ihm dieselbe Mischung von traditionellen und modernen Motiven, eine hochmittelalterliche Reichsvorstellung verbunden mit moderner Ausgestaltung der Erbländer. Maximilian hat sich darum mit der Institution des kaiserlich gekrönten Dichters ein Instrument geschaffen, um sich über das ganze Reich hin unter den Humanisten eine loyale Publizistenschicht zu verpflichten. Indem der deutsche Humanismus nun sich den traditionellen Reichsgedanken zu eigen macht, wie er in dieser Liste zum Ausdruck kommt, bekommt er zwangsläufig mittelalterliche Züge, die ihn vom italienischen Humanismus deutlich unterscheiden. Der Reichsgedanke ist schon seit längerem mit dem Nationalgedanken verschmolzen, denn das Reich gilt ja als Auszeichnung und Aufgabe der deutschen Nation. Dieser in der Vorstellung von der Translatio Imperii ad Germanos zusammengefasste Gedankenkomplex bekommt ein spezifisch humanistisches Gepräge erst durch die Forderung, die Deutschen, die das Römische Reich innehätten, müssten sich auch die römische Bildung aneignen. Erst dadurch könnten sie das Reich in seiner alten Größe wiederherstellen. Während Petrarca den Kaiser nach Rom rief, um dort an ihrer Ursprungsstätte römische Macht und römische Bildung zu vereinigen, wollte Celtis umgekehrt die römische Bildung über die Alpen nach Deutschland führen, um die Translatio Imperii durch die Translatio Bonarum Actium zu vollenden. Bei den Italienern bedeutet die Wiederbelebung der römischen Antike zugleich die Besinnung auf die Größe nationaler Vergangenheit. Bei den Deutschen führt die letztere zum Mittelalter und zur nun erstmals herausgearbeiteten Germanenzeit, führte also nicht unmittelbar zur antiken Bildung. Diese Spannung, um nicht zu sagen innere Widersprüchlichkeit, ist kennzeichnend für den deutschen Humanismus. Die zugleich geschichtliche wie aktuell politische Besinnung auf die nationale Bedeutung konterkariert das gemeineuropäische, lateinische Prinzip des Humanismus durch ein nationales. Die Gretchenfrage an die deutschen Humanisten lautet daher: Wie hältst du es mit der Nation? Soll sie mit den anderen Nationen in einen Wettstreit um die höchste Bildung eintreten? Oder soll die verlorene Größe des Reiches machtpolitisch wiederhergestellt werden? Man bedenke, dass wir uns seit dem Zug Karls VIII. Von Frankreich nach Italien im Zeitalter des europäischen Hegemoniekampfes befinden, dass es sich also um eine höchst aktuelle politische Frage handelt, die von den Humanisten weithin unter der moralischen Fragestellung des Bellum Justum erörtert wird. Am klarsten und gegensätzlichsten sind die Antworten auf diese Gretchenfrage, die Erasmus und der Tübinger Heinrich Bebel geben. Erasmus will nur den Wetteifer um die Bildung gelten lassen. Die besten Texte verbreiten ist humanistisch, sich mit Eisen und Steinen zu bewerfen, also Krieg ist barbarisch, Krieg unter Christen ist unchristlich. Bebel dagegen orientiert sich am Stauferreich, das er geradezu zur Antiquitas, und das heißt für den Humanisten ja zur Norm, erklärt. Die Staufer haben, das ist ein Lob bei Bebel, cruenta manu, mit blutiger Hand Europa unter ihre Herrschaft gezwungen. Und so steht Bebel also nicht an, zum Propagandisten der oberitalienischen Kriege Maximilians zu werden und überhaupt mit den bekannten antiken Worten den Tod fürs Vaterland zu preisen, was auch immer dieses Vaterland ist, das Territorium oder Deutschland oder gar das erst wiederherzustellende Reich auch außerhalb Deutschlands. Die elsässischen Humanisten nehmen eine dazwischenliegende Position ein. Sie setzen nicht allein auf die Überzeugungskraft des Wortes, wie es Erasmus will, der ja selbst die Türken lieber bekehren als bekriegen wollte, aber sie erklären auch nicht schlichtweg die staufische Norm zum gerechten Kriegsgrund. Wimpfling zum Beispiel ist zu sehr Seelsorger, um nicht die verheerenden moralischen Auswirkungen der Kriege zu sehen. Doch anders als Erasmus ist er eher geneigt, die Kriege Maximilians etwa gegen die Eidgenossen oder gegen Frankreich als Verteidigungskriege zu billigen und teilweise auch publizistisch zu unterstützen, zumal er das Elsass selbst bedroht sieht. So wird bei ihm das Verhältnis zu den Italienern, zum Papst Julius II., der die Kriege in Italien führt, zu den Franzosen zwiespältig. Über die Schweizer Problematik werden wir ja nachher noch hören. Denn die Italiener sind ja eben auch das beneidete Vorbild literarischer Bildung. Der Papst ist auch geistliches Haupt der Kirche und die Franzosen haben die führenden Theologen gestellt, zum Beispiel den für das 15. Jahrhundert wichtigsten Johannes Gerson. So durchkreuzen sich also gemeinsame Bildungsidee und politischer Antagonismus und führen zu einem Dilemma. Der Preis, mit dem der Humanismus seine Gegenwartsbezogenheit bezahlt. Je auf ihre Weise befanden sich auch Erasmus und Bebel in einem Dilemma. Der Friedensrufer blieb letztlich allein und der Kriegstrompeter musste sich ein gutes oder ungutes Stück vom Ausgangspunkt des Humanismus entfernen. Wir hörten vorhin im Wimpflings Katalog der von der rechten Erziehung abhängigen Bereiche, dass auch die Kirchenreform dazu zähle. Wimpfling führt dies später in der Adolescentia näher aus. Die Reform der allgemeinen Kirche zu den alten und heiligen Sitten müsste bei den Kindern beginnen, weil die Deformation der Kirche ihren Ursprung in der schlechten und untauglichen Erziehung der Jugend habe. Wimpfling knüpft hier ausdrücklich an einen Gedanken des Pariser Kanzlers, Konstanzer Konzilstheologen und Verteidigers der Fraterherren, Johannes Gerson an. Es ist der unkonventionellste Reformansatz der ganzen Konzilszeit. Auf ihn beriefen sich schon die Fraterherren, meinten allerdings nicht, wie Wimpfling durch humanistische Erziehung, die Rückkehr ad pristinos et sanctos mores zu erreichen. Als Musterprodukt einer solchen humanistischen Erziehung bildete Wimpfling seinen Lieblingsschüler, den Straßburger Patriziersohn Jakob Sturm, für den geistlichen Beruf aus und tat dies auch schon früh durch Buchwidmungen an den Schüler, dem gelehrten Publikum, kund. Männer vom Schlage Jakob Sturms sollten die Kirche von innen heraus reformieren. Wimpfling war freilich klar, dass neben einem solchen neuen Reformansatz auch die alten Reformversuche der Konzilien fortgesetzt werden müssten, nämlich bestimmte überkommene Strukturen der Kirche zu verändern, die einer geregelten und qualifizierten seelsorgerlichen Betreuung im Wege standen. Der Angelpunkt dieser zu überwindenden Strukturen war das Pfründenwesen. Die großen Pfründen waren entweder dem Adel vorbehalten oder wurden von Rom aus besetzt. Die kleinen Pfründen, deren Besetzung auch nach einem bestimmten Schema ebenfalls von Rom teilweise aus geschah. Diese kleinen Pfründen waren oft viel zu klein, um einen Priester ausreichend zu ernähren. Die somit teils aus Gewinnstreben, teils aus Not verursachte Pfründenhäufung schädigte die Seelsorge auf das Schwerste. Wer mehrere Pfründen besaß, versorgte die Seelsorge höchstens einer, meistens keiner Stelle, sondern heuerte den billigen und ungebildeten Leutpriester an. Studierte hatten wenig Chancen, eine angemessene Anstellung zu erlangen und die als verwerflich angesehene Pfründenhäufung zu vermeiden. Wimpfling bemühte sich nun im Kleinen wie im Großen um Abhilfe. In unendlich mühseligem Hin und Her der Briefe, Taxgelder und Urkunden zwischen Schlettstädter Rat, Straßburger Bischof, kaiserlicher Kanzlei und päpstlicher Kurie erreichte er nach Jahren die Zusammenlegung verschiedener kleiner Pfründen an der Schlettstädter Pfarrkirche und das Verleihungsrecht durch Rat und Bischof. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Großen unterstützte er als Gutachter Maximilians den Plan, analog zur französischen pragmatischen Sanktion eine deutsche nationalkirchliche Barriere dagegen zu errichten, dass Rom deutsche Kirchen ohne Rücksicht auf die Seelsorge nur finanziell nutzte. Daraus ist aber ebenso wenig etwas geworden, wie aus Jakob Sturm der Musterpriester geworden wäre. Nach Auskunft des Ulrich Zasius stieß sich Sturm an eben den Strukturen, man könne nicht Priester sein, ohne sich schuldig zu machen. Sturm verließ den Klerikerstand, schloss sich der Reformation an und ging in die Politik. Als Führer des protestantisch gewordenen Straßburg und als Sprecher der protestantischen Reichsstädte wurde er eine der bedeutendsten politischen Gestalten in Deutschland zur Zeit Karls des V. Und in Straßburg verwirklichte er das einst von seinem Lehrer Wimpfling propagierte Projekt einer höheren Schule, aber nunmehr als protestantisches Gymnasium. Auf die Vorhaltungen seines Lehrers Wimpfling wegen seines Anschlusses an die Reformation erwiderte Sturm den berühmten Satz, ich bin nicht ein Ketzer, so habt ihr mich dazu gemacht. Wimpflings Konzeption, von der Erziehung aus die öffentlichen Bereiche der Politik und der Kirche zu reformieren, war überrollt und war gescheitert. Das politische Gemeinwesen bestimmte nun über Kirche und Konfession und Schule in Reformation und Gegenreformation. Nun ist es hier nicht angebracht, die komplexen Probleme von Reformation und Reichsstadt oder Humanismus und Reformation breiter zu erörtern. Doch im Rückblick auf Wimpflings Katalog der von der Erziehung abhängenden Bereiche kann doch festgestellt werden, dass die modernen Elemente, die darin enthalten waren, also die auf einen Machtzuwachs des Gemeinwesens gerichtet sind, Principatum administratio, rerum publicarum amplificatio, durch die traditionellen, wenn auch humanistisch modernisierten Elemente siegen. Dieser Sieg der modernen Elemente des frühmodernen Gemeinwesens kam nicht von ungefähr. Die weltliche Gewalt war schon vor der Reformation für die Durchsetzung kirchlicher Reformen und für die Durchsetzung humanistischen Unterrichts in Anspruch genommen worden. Das Jus Reformandi war der weltlichen Gewalt fast angedient worden. Ich erinnere nur an die landesherrlichen Klosterreformen, an die politischen Entscheidungen über die Obedienzzugehörigkeit während der spätmittelalterlichen Schismen, an das Aufkommen der Konkordatspraxis im 15. Jahrhundert, an die städtischerseits eingerichteten Schulen und Prädikaturen, an die fürstlichen Eingriffe in die Universitätsverwaltung zugunsten der Humanisten. Der Inhalt dessen, was gemeiner Nutz, was öffentlicher Belang sei, erweiterte sich schon im 15. Jahrhundert ständig. Das ist Rerum Publicarum Amplificatium. Die obrigkeitliche Entscheidung über die Konfessionszugehörigkeit, so oder so, cuius regio, eius religio, bildet einen Höhepunkt, nicht etwa den Anfangspunkt dieser Entwicklung. Mit dem humanistischen Anliegen, durch Erziehung und überzeugende Rede den Menschen zu gewinnen, war dies nicht vereinbar. Deshalb mögen Konrad Peutingers Worte am Ende dieses Vortrags stehen, die die Richtung der humanistischen Toleranzargumentation zugleich angeben. Peutinger widersetzte sich 1534 der obrigkeitlichen Einführung der Reformation in Augsburg, denn damit würden viel Menschen wieder ihr Gewissen und ihren freien Willen bezwungen, das doch nicht sein soll, dieweil doch der Geist Gottes niemand mit Gewalt trinkt.
Professor Dr. Dieter Mertens wurde 1940 in Hildesheim geboren, studierte die Fächer Geschichte, Latein und Germanistik in Freiburg und Münster. Nach dem Staatsexamen folgte 1971 zunächst die Promotion, 1977 schließlich die Habilitation in Freiburg. Als Assistent von Professor Dr. Otto Herding, der zu den maßgeblichen Vertretern der deutschen Humanismusforschung gehörte, legte auch Dieter Mertens bereits die Grundlagen seiner späteren Forschungsfelder, in denen der Humanismus eine ganz zentrale Rolle einnimmt. 1979 erhielt Mertens das Heisenberg-Stipendium, 1980/81 folgte eine Lehrstuhlvertretung in Augsburg. Von 1984 bis 1991 hatte Dieter Mertens den Lehrstuhl für mittlere und neuere Geschichte mit Schwerpunkt Landesgeschichte und historische Hilfswissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen inne, womit zugleich die Leitung des Instituts für geschichtliche Landeskunde und historische Hilfswissenschaften verbunden war. Im Jahr 1991 folgte Dieter Mertens dem Ruf auf den Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, den er bis zu seiner Pensionierung 2005 innehatte. Dieter Mertens gehörte dem Wolfenbütteler Arbeitskreis für Renaissanceforschung an und ist Mitglied der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg und der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Ausgezeichnet wurde Dieter Mertens 2005 mit der Freiburger Universitätsmedaille, 2007 mit dem Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar. Über den engeren Kreis der Wissenschaft bekannt wurde Dieter Mertens als Gutachter in der Expertenkommission, die 2006 im Rahmen der Auseinandersetzungen um die Handschriften der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe und die Kulturgüter des Hauses Baden eingesetzt wurde. Unter den Forschungsthemen von Dieter Mertens nehmen Arbeiten zur Geschichte des Spätmittelalters, der Landesgeschichte, des Humanismus und der Universitätsgeschichte einen bedeutenden Schwerpunkt ein. Aus der Fülle seiner Publikationen seien nur diejenigen erwähnt, die Bezug zum Thema seiner Rede aus dem Jahr 1982 haben. Humanismus und Reformation am Oberrhein enthalten in Luther und die Reformation am Oberrhein Ausstellungskatalog, herausgegeben von der Badischen Landesbibliothek, Karlsruhe 1983, die Seiten 41 bis 62. Dann Jakob Wimpfeling, Briefwechsel, Krieg. kritische Ausgabe mit Einleitung und Kommentar, zwei Teilbände, gemeinsam herausgegeben mit Otto Herding, erschienen in München 1990. Des Weiteren Landeschronistik im Zeitalter des Humanismus und ihre spätmittelalterlichen Wurzeln, enthalten in Deutsche Landesgeschichtsschreibung im Zeichen des Humanismus, herausgegeben von Franz Brändle, Dieter Mertens, Anton Schindling und Walter Ziegler, erschienen in Wiesbaden 2001, die Seiten 19 bis 31. Außerdem zum politischen Dialog bei den oberdeutschen Humanisten, enthalten in Dialog und Gesprächskultur in der Renaissance, herausgegeben von Bodo Gutmüller und Wolfgang G. Müller, erschienen in Wiesbaden 2004, die Seiten 293 bis 317. Und 550 Jahre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Band 2, von der Hohen Schule zur Universität der Neuzeit, herausgegeben von Dieter Mertens und Herbert Smolinski, Freiburg und München 2007. Dann Beatus Renanus, der Blick in die Bücher und der Blick in die Welt, enthalten in Historia Archeologica, Festschrift für Heiko Steuer zum 70. Geburtstag, herausgegeben von Sebastian Prater, Dieter Gojenich und Christoph Huth, erschienen in Berlin 2009, die Seiten 609 bis 619. Und schließlich Jakob Wimpfeling als zentrale Gestalt des oberrheinischen Humanismus, enthalten in Jahrbuch für badische Kirchen- und Religionsgeschichte, der Band 6 von 2012, die Seiten 49 bis 72.